Guten Morgen, liebe Geschwister. Heute wollen wir weitermachen in unserer Predigtreihe aus dem Lukas-Evangelium. Unser heutiger Text steht im Lukas Kapitel 17 in den Versen 1 bis 19. Lukas Kapitel 17, die Verse 1 bis 19. Da heißt es: Er sprach aber zu den Jüngern: Es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen. Weh aber dem, durch welchen sie kommen. Es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt. Habt Acht auf euch selbst. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigte und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und spräche: Es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Und die Apostel sprachen zum Herrn: Mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen: Komm her und setze dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen: Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen zu Jesus: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Soweit unser Text. Ich würde vor der Predigt gerne noch einmal beten. Herr, danke für diese Worte, die du hast aufschreiben lassen. Danke, dass wir miterleben können, was damals geschehen ist, vor 2000 Jahren, als du hier auf der Erde gewandelt bist. Dass wir entdecken können, was du gelehrt hast. Herr, und das wollen wir auch heute tun. Lass uns bitte all die Dinge beiseite legen, die in unserem Kopf rumschwirren, mit denen wir heute hier reingekommen sind. Lass uns das alles beiseite legen und dir und deinem Wort zuhören. Herr, wir brauchen dich heute. Offenbar dich uns bitte in deinem Wort. Amen. Er sprach aber zu den Jüngern: Es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen. Weh aber dem, durch welchen sie kommen. Es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt. Aus Gottes Wort wissen wir, dass Anstöße und Versuchungen in unserem Leben etwas Normales sind. Wir müssen es erwarten, dass Anstöße und Versuchungen kommen. Jesus sagt hier sogar, es ist unvermeidlich, es geht gar nicht anders. Wir werden nie einen Zustand erreichen, wo wir so geistlich reif sind, wo wir so weit gekommen sind, dass das alles uns nicht mehr bewegt. Solange wir hier auf Erden leben, in diesem Zeitalter, wird es immer so sein, dass wir empfänglich sind für Versuchungen. Dieses Fleisch, das wir haben, ist empfänglich dafür. Aber warum ist das so? Macht es etwa Gott, dass wir versucht werden? Bringt er diese Versuchungen in unser Leben? In Jakobus 1, Verse 13 bis 14 heißt es: Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Es ist also etwas in uns, das empfänglich ist für Versuchungen, das selbst verdorben ist. Und dieses Fleisch werden wir nicht los, solange wir hier leben. Wir wissen auch, dass der Teufel umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel und seine Leute versuchen, ihr Lehren zu verbreiten und Menschen zu Fall zu bringen auf verschiedene Weise. Und das ist ein weiterer Grund, warum Versuchungen ein Teil unserer Lebensrealität sind. Und das wird nicht aufhören, bis der Teufel endgültig gebunden ist. Aber hier geht es nicht darum, wie wir versucht werden, sondern Jesus spricht hier von einer anderen Gefahr. Er sagt, dass wir selbst anderen Menschen zum Anstoß werden können. Dass sie durch das, was wir tun oder was wir sagen, zu Fall kommen könnten. Und Jesus verwendet sehr starke und deutliche Worte, um uns davor zu warnen. Wir selbst also können Menschen zum Fallstrick werden. Und es muss noch nicht einmal sein, dass wir etwas tun, was an sich sündig ist. Oder dass wir in böser Absicht handeln. Paulus bringt eine interessante Illustration zu diesem Problem in 1. Korinther Kapitel 8. Hier geht es um das Essen von Götzenopferfleisch. Paulus erklärt uns, dass es nur einen Gott gibt und dass diese ganzen Götzen, denen diese Götzendiener früher das Opferfleisch geweiht haben, dass das keine echten Götter sind, dass das eigentlich überhaupt keine Bedeutung hat. Und an anderer Stelle erklärt er uns, dass wir gar nicht genau nachforschen müssen, wo das Essen herkommt und was damit gemacht wurde, sondern wir können es einfach kaufen und essen. Aber es kann sein, dass es Geschwister gibt, die diese Erkenntnis nicht haben. Und für die ist es, wenn sie dieses Fleisch essen würden, trotzdem so, als würden sie selbst teilnehmen am Götzendienst. Und weil sie das glauben, weil sie überzeugt sind davon, dass sie sündigen würden, sündigen sie tatsächlich, wenn sie es tun. Und Paulus erklärt uns in 1. Korinther Kapitel 8, in den Versen 8 bis 13, nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit in Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen? Und so wird er wegen deiner Erkenntnis, so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben. um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Also selbst bei etwas, wo wir richtigerweise erkannt haben, dass wir die Freiheit haben, es zu tun, kann es sein, dass das zur Sünde wird für den Nächsten, der diese Erkenntnis nicht hat und durch uns zu dieser Sünde verleitet wird. Was ist jetzt also die Konsequenz? Was sollen wir in so einem Fall tun? Ich meine, das mit dem Götzenopferfleisch ist jetzt in unserer Zeit nicht wirklich Teil unserer Lebensrealität. Aber es kann alle möglichen Dinge geben, wo wir als Gläubige der Meinung sind, wir haben die Freiheit, das zu tun und wahrscheinlich sogar Recht haben damit. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann kann es für andere zur Gefahr werden. Was ist also die Konsequenz, die der Paulus zieht? Was sollen wir tun? Er sagt uns, was er tun möchte oder wie er das sieht. Er sagt in Vers 13, darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Das ist eine richtig starke Aussage. Er ist bereit, seine eigene Freiheit einzuschränken, wenn er dadurch seinem Bruder helfen kann. Obwohl sich sein Bruder in dem Punkt sogar irrt. Welche Haltung ist nötig, um so leben zu können? Wir brauchen dazu Liebe und wir brauchen Demut. Wir müssen den anderen und sein Wohl für höher achten als uns selbst und unsere Freiheit. Und das ist ein unglaublich hoher Maßstab. Das heißt nicht, dass immer dann, wenn jemand anders eine andere Meinung hat als wir, dass wir immer uns darauf einstellen müssen. Aber wenn du genau weißt, dass dein Bruder oder deine Schwester Anstoß daran nehmen würden, wenn du etwas tust oder sagst und du sie dadurch in Versuchung bringst, dann sündigst du dadurch an ihnen und an Christus. Und wenn wir so handeln, dann handeln wir in einer gewissen Weise ähnlich wie der Teufel. Er ist ja auch unterwegs und will Leute zu Fall bringen. Und wenn wir nicht aufpassen, dann laufen wir Gefahr, das Gleiche zu tun. Wir müssen unseren Bruder und unsere Schwester lieben und höher achten als uns selbst. Weiter sagt Jesus, habt Acht auf euch selbst. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigte und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Und das ist wieder eine starke und weitreichende Aussage, die wir hier sehen. Wir sehen, dass es nicht reicht, wenn wir dem Bruder einmal vergeben, auch nicht einmal am Tag, sondern Jesus spricht hier von siebenmal. Jetzt könnte man sich fragen, ist das eine definitive Zahl? Sollen wir hergehen und mitzählen, wie oft jetzt der Bruder zu uns kommt und nach dem siebten Mal ist dann aber wirklich Schluss? Ich denke nicht. Wenn wir zum Beispiel Matthäus 18 aufschlagen, in den Versen 21 bis 22, da spricht Jesus auch über dieses gleiche Thema. Und Petrus kommt zu ihm und spricht. Er sagt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Also jetzt sind wir nicht mehr bei sieben, sondern bei 490-mal am Tag. Und ich denke, daran sehen wir, dass es sich nicht um eine bestimmte Zahl handelt und dass wir nicht mitzählen sollen, sondern es geht darum, dass wir eine bestimmte Haltung haben sollen. Dass wir immer bereit sein sollen zu vergeben, egal wie oft jemand gegen uns sündigt. Und selbst wenn er am Tag hunderte Male gegen uns sündigt, müssen wir bereit sein zu vergeben. Und ich möchte an der Stelle nicht zu tief in dieses Thema einsteigen, wann genau sollen wir ihm vergeben, sollen wir ihm erst vergeben, wenn er zu uns kommt und uns um Vergebung bittet. Ich denke, wenn wir auch andere Bibeltexte betrachten, dann lernen wir, wie wichtig es ist, dass wir auf unser Herz achten, dass wir aufpassen, dass in uns keine bittere Wurzel aufwächst. Und wenn wir erst warten, bis jemand zu uns kommt und es einsieht, was er Falsches gemacht hat und sich erst entschuldigt, da können wir lange warten drauf und laufen Gefahr, dass in uns selbst etwas kaputt geht, dass in uns selbst diese bittere Wurzel aufwächst. Ich denke, es ist wichtig, dass wir unseren Brüdern und Schwestern vergeben im Herzen, selbst wenn sie noch gar nicht so weit sind und gar nicht eingesehen haben, dass sie etwas Falsches gemacht haben. Wir müssen auf unser Herz achten. Und dann, wenn sie zu uns kommen und wenn sie mit uns sprechen und wenn sie die Vergebung suchen, dann können wir sie ihnen auch sozusagen offiziell zusprechen. Ja, wir haben hier wieder einen Text vor uns, wo die Jünger offensichtlich erkennen, wie hoch dieser Standard ist, den Jesus uns zeigt und wie unerreichbar er ist für sie. Und was ist ihre Antwort? In Vers 5 heißt es, und die Apostel sprachen zum Herrn, mehre uns den Glauben. Das war ihr Wunsch. Sie sehen, das mit dem Vergeben, das ist so schwierig. Und ihnen fehlt was. Und jetzt bitten sie Jesus um mehr Glauben. Sie haben bemerkt, dass sie dem nicht entsprechen. Und es ist interessant, wie Jesus darauf antwortet, auf ihre Initiative. Er sagt, der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Was sagt Jesus damit? Warum bringt er das jetzt? Wie passt das überhaupt zum Thema? Das Senfkorn ist der kleinste Samen, den die Menschen dort kannten. Also es ist eine Art Sinnbild für etwas wirklich sehr, sehr Kleines. Und Jesus sagt hier praktisch, dass selbst der kleinste Glaube ausreicht, um das Unmögliche zu tun. Der Maulbeerbaum würde gehorchen. Er sagt, wenn ihr zu diesem Baum sprechen würde, der soll sich entwurzeln und ins Meer pflanzen, dann würde er das tun. Ich meine, wer hat sowas jemals gesehen? Das ist etwas Unmögliches, das ist unerhört. Und er sagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann würde es reichen. Es kommt also nicht auf die Größe des Glaubens an. Sonst würde er als Vergleich irgendwas Größeres nehmen wahrscheinlich. Wie auch immer Größe des Glaubens zu messen ist überhaupt. Es kommt nicht darauf an, sondern es kommt darauf an, dass wir überhaupt Glauben haben. Und ich denke, dass Jesus das Senfkorn nicht zufällig gewählt hat. Und auch nicht nur wegen der Größe. Er hätte ja auch ein Sandkorn nehmen können, das wäre ähnlich klein und würde die gleiche Botschaft vermitteln. Aber das macht er nicht. Ein Same ist etwas, in dem Leben steckt. Wenn der Same eingepflanzt wird und gepflegt wird und die Umstände passen, dann wächst er auf und dann kommt eine lebendige Pflanze dabei raus. Und diese Pflanze wächst und bringt Frucht. Es geht also nicht um einen großen Glauben, sondern darum, überhaupt einen Glauben zu haben. Und zwar einen lebendigen Glauben. Und wenn wir einen lebendigen Glauben haben, dann können wir selbst das Unmögliche tun. Dann ist es sogar möglich, so zu vergeben, wie Jesus uns das hier zeigt. Und er spricht hier nur über einen Bruder. Aber wir haben hier einen Haufen Brüder und Schwestern. Und wir sollen ihnen allen vergeben. Unbegrenzt praktisch. Von uns aus ist das etwas, das wir nicht können, aber der Glaube, der lebendige Glaube macht es möglich, Dinge zu tun, die uns sonst unmöglich erscheinen würden. Und interessant ist hier auch dieser Unterschied, dieser Kontrast. Einerseits sollen wir so sehr darum bemüht sein, dass wir selbst nicht an anderen Menschen sündigen und ihnen keinen Anstoß geben, dass sie vielleicht in Sünde fallen. Wir sollen sehr vorsichtig sein und auf uns selbst achten. Aber wenn es darum geht, dass andere an uns sündigen, dann schaut es ganz anders aus. Dann sollen wir sehr freigebig sein mit unserer Vergebung. Wir sollen also an uns selbst einen härteren Maßstab legen als an unsere Geschwister. Weiter heißt es: Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen: Komm her und setze dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen: Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Hier geht es um einen Herrn und seinen Knecht. Und auch wir haben einen Herrn. Und auch uns bezeichnet die Bibel als Knechte und als Sklaven Christi. Aber wenn wir so zurückschauen auf unser Leben, auf unseren Dienst, wie leicht ist es für uns zu sagen: Jetzt habe ich so viel meiner wertvollen Zeit investiert in das Reich Gottes. Ich habe vielleicht so viel Geld investiert, so viel meiner Kraft investiert, und Gott muss mich doch jetzt endlich mal dafür belohnen. Für was mache ich das Ganze eigentlich? Und wenn wir so denken, dann ist es wie eine Verhandlung mit Gott. Als wäre das ein Geschäft, das wir betreiben. Ich tue das und du tust das. Das ist nicht mehr eine Beziehung zwischen einem Herrn und einem Knecht, sondern das wäre dann eine Beziehung zwischen zwei Geschäftspartnern. Und dann wären wir diejenigen, die definieren, was Gott zu tun hat. Wir sagen: Ich mache das und du machst dafür das. Und wenn er das nicht macht, dann sind wir aber unzufrieden. Und dann wollen wir den Dienst einstellen. Und dann haben wir keine Lust mehr auf den Dienst für den Herrn. Aber das ist nicht richtig. Das ist nicht die richtige Haltung, die wir im Dienst für den Herrn haben sollen. Er ist unser Herr und wir sind seine Knechte. Und es ist unsere Aufgabe, ihm zu dienen und nicht umgekehrt. Wir vergessen, wer wir sind. Wir vergessen, mit wem wir es zu tun haben. Hat nicht er uns erkauft? Hat nicht er am Kreuz für uns bezahlt mit seinem Blut? Er hat doch unsere Schulden bezahlt. Er hat doch so viel mehr bereits getan für uns, als wir jemals tun könnten für ihn. Das ist doch das, was passiert ist. Das ist das Verhältnis, das wir haben. Nicht er steckt in unserer Schuld, weil wir jetzt irgendwas für ihn tun, sondern wir stecken bis zum Rest unseres Lebens in seiner Schuld. Und egal, was wir tun, wir können ihm nicht mit dem Gleichen antworten. Wenn wir seine Knechte sind und in seinem Reich mitarbeiten, können wir dann wirklich mit der Erwartung arbeiten, dass Gott uns dankbar sein soll und uns im Gegenzug irgendwas anderes gibt? Ich denke, das ist nicht richtig. Und wenn deine Motivation im Dienst für den Herrn die ist, dass er dir gefälligst dankbar sein soll oder dir irgendwas geben soll dafür, dann läuft etwas schief. Dabei hat Gott tatsächlich gesagt, dass er uns belohnen wird. Nichts, was wir tun, wird ohne Folgen und ohne Lohn bleiben. Er wird uns überreich beschenken. Aber selbst wenn das nicht so wäre, wir sind seine Knechte. Wir sollen das tun, was er möchte. Und wir sollen das, was wir tun und was wir beitragen, nicht als zu hoch bewerten. Jesus sagt, wenn ihr alles getan habt, ja, es geht hier um alles, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sollen wir sprechen, wir sind unnütze Knechte und haben nur getan, was wir zu schuldig tun waren. Tun wir denn wirklich alles? Entsprechen wir diesem Standard? Ich denke, die Realität schaut anders aus. Wir sind also gar nicht so besonders, wenn wir für ihn arbeiten. Wir gehorchen einfach nur. Und er schuldet uns nichts, wenn wir etwas für ihn tun. Aber wir schulden ihm etwas. Und wir sollten wirklich auf unsere eigene Motivation im Dienst für den Herrn achten, dass wir die richtige Haltung ihm gegenüber haben. Aber nicht nur was den Herrn angeht, auch gegenüber anderen Menschen sollen wir so eine Haltung haben. Wir sollten keinen Lohn und keinen Dank erwarten. Jesus hat im gleichen Evangelium etwas vorher in Kapitel 6, Verse 32 bis 35 gesagt. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen Leid, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. So wie wir also dem Teufel ähneln, wenn wir stolz sind und wenn wir durch das, was wir tun und sagen, anderen zum Anstoß werden, so können wir auf der anderen Seite Gott ähnlich werden, wenn wir freigebig sind, wenn wir dienen und wenn wir geben und lieben, ohne etwas zurückzuerwarten. Nicht nur, dass wir keinen Lohn erwarten sollen, nicht nur, dass wir überhaupt das, was wir gegeben haben, zurückerwarten sollen, wir sollen noch nicht einmal Dank erwarten. Wenn wir so handeln, dann handeln wir wie Gott. Dann sind wir Söhne des Höchsten und wir wandeln in seinen Fußstapfen. Wir sollen also dienen, ohne etwas zu erwarten. Und weiter in unserem Text heißt es, und es geschah, als Jesus nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. 10 Männer begegnen hier also Jesus, die die schlimmste Krankheit hatten, die die Menschen dort kannten. Sie waren aussätzig, sie hatten Lepra. Und ich weiß nicht, was du über Lepra weißt. Ich habe mir da ein bisschen was angehört dazu. Es ist eine sehr gefährliche, ansteckende und zerstörerische Krankheit. Den Leuten fallen zum Beispiel Gliedmaßen ab. Und ein Wissenschaftler hat dieses Thema genauer erforscht und hat festgestellt, dass es normalerweise gar nicht die Lepra an sich ist, die dafür sorgt, dass die Menschen ihre Gliedmaßen verlieren, sondern sie verlieren das Gefühl in den Gliedmaßen. Und dann begeben sie sich jeden Tag, den ganzen Tag in verschiedene Gefahren. Und normalerweise würden sie Schmerz verspüren und würden ihre Hand aus dem Feuer ziehen zum Beispiel oder Ähnliches. Aber sie spüren es nicht, sie bemerken die Gefahr nicht. Und so verletzen sie sich die ganze Zeit und ihnen geht es immer schlimmer. Ich habe von einem Fall gehört, wo jemand, der Lepra hatte, blind geworden ist. Aber das lag nicht an der Lepra an sich, sondern er hat sich immer wieder das Gesicht gewaschen, hat nicht bemerkt, dass das Wasser, das er verwendet, viel zu heiß war. Und die Haut konnte das ertragen, aber für die Augen, die empfindlicher sind, war das zu viel. Also das waren Menschen, die in einer unglaublich schwierigen Situation waren. Und jeden Tag ging es ihnen ein Stück schlimmer als vorher. Und sie hatten keine Hoffnung darauf, geheilt zu werden. Und jetzt kommt Jesus in ihr Dorf. Offensichtlich haben sie von ihm gehört. Sie wussten, wer er ist. Ich weiß nicht, wie viel sie über seine Lehren wussten, aber sie wussten vor allem, dass Menschen von ihm geheilt wurden. Deswegen kamen sie auf ihn zu. Und jetzt kommt dieser Jesus in ihr Dorf. Und das ist ihre Chance, ihre einmalige Möglichkeit, ihr Leben zu retten. Und sie sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und es ist interessant, was Jesus sagt. Er sagt: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Irgendwie überraschend. Er kommt nicht auf sie zu. Sie halten den Abstand, den sie halten müssen, weil sie ja krank sind. Sie durften sich den anderen nicht nähern. Und Jesus kommt auch nicht zu ihnen. Er legt ihnen nicht die Hände auf. Stattdessen sagt er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Sie sollten zu den Priestern gehen, weil es die Leute waren, deren Aufgabe es unter anderem war, den gesundheitlichen Zustand von Menschen zu überprüfen, die krank waren, und sagen, dass es ihnen besser geht. Und sie sollen beurteilen, ob sie wirklich gesund geworden sind oder nicht. Und jetzt sagt Jesus zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Aber was sollen sie bei den Priestern? Sie stehen da, sind in einem entsetzlichen Zustand und sie sind überhaupt nicht bereit, vor die Priester zu treten. Was sollen ihnen die Priester sagen? Sie sind krank und jeder sieht es. Aber offensichtlich glauben und vertrauen sie Jesus und halten fest an der Hoffnung, die sie haben. Und obwohl es für sie keinen sichtbaren Grund gibt, vor die Priester zu treten, so wie sie waren, machen sie sich dennoch auf den Weg. Und dann heißt es hier: Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Während sie gehorchten, haben sie erst den Grund gesehen, warum sie überhaupt gehorchen sollten. In dem Moment, wo sie angefangen haben zu gehorchen, gab es noch gar keinen Grund dafür. Aber dann wurden sie geheilt. Einer von ihnen, ausgerechnet ein Samariter, also jemand, der zu einem Volk gehörte, das mit den Juden Auseinandersetzungen hatte, zum Beispiel darüber, was der richtige Ort war, an dem man Gott anbeten sollte. Ausgerechnet dieser Mensch kehrt um, nachdem er gesehen hat, dass er gesund geworden ist, und kommt zu Jesus. Und er pries Gott mit lauter Stimme. Er warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und Jesus war das sehr wichtig, dass dieser Mensch zu ihm gekommen ist und ihm gedankt hat und Gott die Ehre gegeben hat. 9 sind nicht gekommen, aber einer ist gekommen und hat gedankt. Und ich habe mich gefragt, haben die anderen eigentlich nicht genau das gemacht, was Jesus gesagt hat? Ich meine, er hat ihnen ja gesagt, geht hin zu den Priestern und zeigt euch den Priestern. Und sie machen sich auf und gehen zu den Priestern. Also sie erfüllen eigentlich das, was sie machen sollten. Und trotzdem, wenn wir die Reaktion Jesu anschauen auf das, was passiert, sehen wir, dass es ihm nicht gefällt, dass die anderen nicht zu ihm gekommen sind. Dass er sich über den einen sehr gefreut hat, der zu ihm gekommen ist. Und irgendwie erinnert mich das ein bisschen an die Situation mit Maria und Martha, als Jesus und die Jünger zu ihnen gekommen sind und in deren Haus waren. Und die Martha war sehr eifrig, sie wollte ihnen dienen, sie wollte ihnen Sachen bringen, die sie brauchten, wahrscheinlich zu essen und so weiter. Und Maria, ihre Schwester, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Und dann heißt es, ich lese aus Lukas Kapitel 10, Verse 40 bis 42, Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Aber Jesus antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles, eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Auch in unserem Dienst kann es uns passieren, dass wir formal gesehen schon das machen, was wir machen sollten. Und dass wir irgendwo in der Bibel Texte finden, die uns sagen, wir sollen das machen und das machen wir dann. Aber es kann sein, dass wir darüber den Herrn vergessen, dass wir die Beziehung zu ihm vergessen. Wir sollten darauf achten, dass wir uns in unserem Dienst nicht verlieren, in irgendwelchen vielleicht formal korrekten Dingen. Und die Gemeinschaft mit dem Herrn nicht vernachlässigen. Dieser Mann, er kam zu dem Herrn. Er fiel auf die Knie und pries Gott. Und Jesus freute sich darüber. Und wieder sehen wir einen interessanten Kontrast. Auf der einen Seite, wenn wir handeln, wenn wir arbeiten, sollen wir keinen Dank erwarten von den anderen. Wir sollen das Richtige tun, selbst wenn niemand es zu schätzen weiß. Aber wenn es um uns geht, dann sollen wir sehr wohl dankbar sein. Wir sollen unseren Mitmenschen dankbar sein für alles, was sie für uns tun. Das sehen wir immer wieder in Gottes Wort. Wir sollen aber auch dem Herrn dankbar sein für all das, was er für uns getan hat. Dankbarkeit ist eine Haltung, die uns kennzeichnen sollte. Ich denke, dass es in einer gewissen Weise gut ist, uns selbst mit einem anderen Maßstab zu messen als die anderen. Wir haben im ersten Teil gesehen, wir sollen sehr genau darauf achten, dass wir unseren Brüdern nicht zum Anstoß werden. Aber gleichzeitig, wenn sie sich an uns versündigen, dann sollen wir ihnen bereitwillig vergeben. Selbst wenn es 7-mal am Tag ist, selbst wenn es hunderte Male am Tag ist, sollen wir ihnen vergeben. Das können wir durch Liebe und Demut machen. Und wir sollen dienen, ohne zu erwarten, dass wir dafür belohnt werden und einen Gewinn haben. Ohne dass wir erwarten, dass wir zumindest das zurückbekommen, was wir gegeben haben. Wir sollen sogar dienen, ohne überhaupt Dank zu erwarten dafür. Dadurch werden wir Gott ähnlich, der genauso an uns gehandelt hat, der sich für uns hingegeben hat, als wir noch Feinde waren. Und gleichzeitig, wenn uns etwas Gutes getan wird, sollen wir sehr wohl Dankbarkeit zeigen. Wir sollen niemandem etwas schuldig bleiben, als nur die Liebe. Amen.